Kennst du schon die Fortbildungsakademie von Klinisch Relevant? Im Herbst starten viele neue Live-Online-Kurse. Beispielsweise zu Trachealkanülenmanagement, modernes Qualitätsmanagement für MedizinerInnen oder Pharmakotherapie für die innere Medizin. Wir freuen uns, wenn du dabei bist. Weitere Infos in den Shownotes.
Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute hörst du eine Sonderfolge von der DEMIA 2026 in Berlin mit Dr. Johanna Ludwig und Timothy Göring. Viel Spaß beim Zuhören.
Wir sind auf der DEMIA 2026 in Berlin. Was hast du schon so mitgenommen, Dietrich?
Erstmal bin ich ziemlich geflasht, weil wir in so einer Glas-Podcast-Box sitzen. Das ist alles relativ professionell hier. Ja. Gefällt mir sehr gut.
Ja.
Kann ich gar nicht mit umgehen, ehrlicherweise.
Ja, ich bin noch ein bisschen
aufgeregt. So sind wir nicht. Genau, ja. Das können wir auch nicht. Und warum sind wir hier? Weil wir eingeladen worden sind. Und das ist ja eine große Digital Health Messe.
Ja.
Ich fand es bis jetzt sehr beeindruckend, muss ich sagen. Es wird ganz viel gezeigt aus ganz unterschiedlichen Sparten. Natürlich so IT, Klinik-IT, ganz praktische digitale Gesundheitsanwendungen. Ich hätte gesagt, das ist ein bisschen was Nischiges. Wir sprachen schon über die digitalen Praxisschilder irgendwie oder irgendwelche Scanner. Aber irgendwie abgefahren. Und es ist beeindruckend, es ist bunt, es ist vielfältig.
Ja.
Und es ist traurig, denn wir wissen beide, morgen sind wir in der Klinik und da schicken wir das nächste Fax raus und hören die Kaffeemaschine blubbern. Es ist eine schöne Vision. Es ist eine bunte Vision und ist doch relativ weit weg von der tatsächlichen Patientenversorgung, war mein Eindruck. Aber es ist eine schöne Vision, wo es mal hingehen könnte.
Ich habe das auch gedacht, als ich hier so drüber gelaufen bin. Ich habe jetzt noch nicht so richtig tiefgehend mich mit einem Thema beschäftigen können. Aber hier sind gut aussehende Menschen, hier sind Stände, die glitzern und schillern und ganz tolle Innovationen. Und das ist ein Riesenkontrast zu dem Szenario, in dem wir arbeiten, wir beide. Du hast gerade schon gesagt, die blubbernde Kaffeemaschine im Hintergrund, man hört sie schon.
Bisschen,
ne?
Ja.
Der abgestandene Geruch und so und das Faxgerät. Irgendwie sind das zwei verschiedene Welten und die Kunst ist es wahrscheinlich, das, was hier so gezeigt wird, in die klinische Realität reinzubekommen.
Ja, wenn du so eine Vision entwirfst oder die aufsaugst, du kannst sie ja auch mitnehmen, ne? Und das ist ja wirklich inspirierend hier, ne? Es ist auch international, also ganz toll, auch wie gesagt, ich habe mir vorhin was angeguckt über KI-gestützte, professionalisierte Auswertung von Ultraschallbildern, echt gut. Und das sind ja auch Unternehmen, die dann tatsächlich schon mit Kliniken, Universitäten weltweit zusammenarbeiten. Das wird ja wissenschaftlich evaluiert und da passiert ja richtig was. Ne? Aber es dauert halt diese Durchdringung, ne, bis das wirklich überall ankommt, die dauert. Und wir haben ja im Podcast häufig so Leuchtturmprojekte auch. Ja. Und es wirkt hier so ein bisschen wie ein sehr, sehr großer Leuchtturm sozusagen, der auch irgendwie weit strahlt und es hat ja eine hohe Anziehungskraft. Zu diesem Leuchtturm kommen ja sehr viele Leute. Aber es wäre toll, wenn man das eine oder andere tatsächlich mal in die breite klinische Praxis überführen könnte.
Naja, und diese Sachen, diese Innovationen würden ja eigentlich dringend gebraucht. Es gibt ja so viele Stellen im klinischen Alltag, die schlecht laufen gerade und sich auch weiter zuspitzen. Viele Innovationen wären jetzt genau richtig.
Das stimmt.
Aber die werden weiter brauchen an Zeit. Du hast gerade erzählt, du hast so ein Befundungssystem gesehen. Was hast du noch so gesehen?
Oh, ich war ganz bereit. Wir sind da so ein bisschen rübergeschlendert irgendwie. Und es gab auch was ich auch interessant fand. Du weißt ja selber, dass ich auch mal so ein Buchprojekt hatte, wo es um das Thema Arztbriefe ging. Und das war so ein kleines Unternehmen, was sich in digitaler Form mit dem Patientenbrief beschäftigt hat. Worüber ich tatsächlich auch in der klinischen aber täglich nachdenke, dass gute Arztbriefe idealerweise vom ärztlichen Kollegen gerafft werden, was da so drin steht. Patienten, die natürlich auch lesen und so ein Patientenbrief, den man dem Patienten nochmal mitgibt, wo das Ganze so ein bisschen in einfacher Sprache erklärt ist oder vereinfacht, dass das extrem hilfreich wäre. Und dieses Unternehmen hat sich dem Thema angenommen, macht das jetzt mit so einem Hybrid, der auf das KISS, jeweilige KISS zugreift und sich da entsprechende Daten zieht. Das fand ich vom Ansatz ganz spannend. Ne? Hat auch schon gleich so ein bisschen Ideen, wie man das noch weiterentwickeln könnte. Aber wie gesagt, das verdeutlicht ja nochmal, dass man ganz viel einfach mitnehmen kann irgendwie. Und viele kluge Menschen, die sich um ganz viele Dinge Gedanken machen.
Mhm. Und ich habe gerade schon einen alten Bekannten wieder getroffen. Da kann ich ganz kurz von erzählen, den Heribert Kirchner, der auch schon ein paar Mal bei uns im Podcast war, Psychiater und jemand, der ganz viel, also sehr umtriebig ist und immer seinen Puls, den Finger am Puls der Zeit hat. Und wir konnten kurz sprechen über seine Publikation, die er zuletzt rausgebracht hat. Und da dachte ich auch nochmal, er hat erzählt von Daten, die er und seine Kollegen erhoben haben, bezüglich der Situation in deutschen Notfallambulanzen. Und da ging es primär um nicht dringende psychiatrische Notfälle. Und das waren Zahlen, die er genannt hat, die sind gruselig. Und auch da ist es ja so, dass es viele Tools und Innovationen gibt, die uns in dieser Situation helfen könnten, diese Verstopfungssituation in den Notfallambulanzen zu lösen und zu verbessern. Genau, und wir haben gleich, wenn es klappt, auf jeden Fall auch noch ein paar Gesprächspartner, die hier in die Box reinkommen werden.
Das wäre cool, ja, die sind alle noch in Talks, ihren Sessions sozusagen und halten ihre Vorträge.
Ja.
Und wir hoffen, dass sie so nach und nach hier noch vorbeischauen bei uns. Sag mal, Kai, du arbeitest ja auch in unterschiedlichen Settings als ich. Ich bin ja mehr in der Klinik tätig. Du bist ja so ein reisender Arzt sozusagen, ne?
Mhm.
Fahrendes Volk, fahrendes medizinisches Volk.
Das war früher verboten, ne?
Das war früher verboten, ja. Genau. Als Starstecher hättest du vielleicht arbeiten können. Mhm. Aber sag mal, was würdest du dir denn eigentlich wünschen, was jetzt so ganz konkret deinen klinischen Arbeitsalltag leichter machen würde?
Also es gibt ja viele so Schnittstellenprobleme. Also ich glaube, als reisender Arzt sozusagen, also wenn du von Tür zu Tür fährst, bräuchte ich einfach viel bessere Möglichkeiten, mit möglichst kleinem Aufwand zu dokumentieren und zum Beispiel Rezepte auszustellen oder so. Das ist so eine eierlegende Wollmilchsau, also praktisch ein digitales Tool, das vielleicht auch über das Handy funktioniert, wo ich vielleicht kurz den Befund diktieren kann, wo ich vielleicht eine Anforderung machen kann für ein Rezept. Ich meine, auch das ist ja digital möglich, ein Rezept auf die Karte zu speichern und so weiter und so weiter. Also man bräuchte so eine All-in-One-Lösung, wo man dokumentieren könnte, wo man Verordnungen tätigen könnte und wo man natürlich auch Arztbriefe und so weiter generieren könnte, vielleicht auch weiterschicken könnte. Ich glaube, das ist jetzt ja auch gar nichts Abgefahrenes, was ich jetzt gerade erzähle.
Ist es nicht, aber so die Umsetzung, ne? Die ist einfach echt, ist ja, wo man dann arbeitet, ist ja völlig egal und also ich erkenne auch das Bemühen meines Arbeitgebers an, diese Digitalisierung voranzutreiben. Ne? Aber wenn ich auch denke, was immer noch für Papierberge durch so Kliniken gehen, unabhängig jetzt, ob das per Fax kommt oder einfach kopiert und ausgedruckt wird, ne? was das einfach für eine Menge an Müll ist, die letztlich produziert wird, die weggeschmissen wird, wo wahrscheinlich gar keiner drauf guckt. Ne?
Ja.
Das kommt einfach aus dem Drucker raus, irgendwelche Laborbefunde, das müsste gar nicht sein. Und das sind so ganz praktische Dinge, die mich zumindest tagtäglich irgendwie fast ein bisschen ärgern. Ne? Das könnte man, glaube ich, schnell umsetzen.
Total. Und manchmal ist es ja so, dass ich dann wirklich Papiersachen einscanne. Ne?
Ja, das gibt's noch.
Das ist so verrückt. Aber also das würde mich auch interessieren bei dir, ne? Also in der Klinik, da bin ich ja nicht mehr so drin in dem Thema. Also gibt's denn da. Na, ich meine, du betreust ja auch ambulante Patienten, aber wie digital ist denn das Krankenhaus eigentlich schon?
Das ist natürlich so die klassische Sowohl-als-auch-Antwort. Ne? Wenn ich jetzt zurückdenke, als wir angefangen haben, so vor 15 Jahren oder so, ne, habe ich auf so einer Schlaganfallstation, gab es so einen riesigen Drucker, der musste immer so drei Intensivkurven irgendwie ausdrucken. Das musstest du irgendwie jeden Tag machen im Dienst. So, ne?
Ja, ich kann mich erinnern.
Und das war wirklich schwierig, vor allem, dass wenn du es nachts um 3 probiert hast, völlig übernächtigt und dann hat der Drucker das Papier gefressen und du hast irgendwelche Laborwerte noch händisch irgendwo eingetragen und es gab natürlich die klassische Papierkurve mit allen Tücken, mit allen Verordnungsfehlern. Darüber sind wir natürlich hinaus oder das ist toll, dass wir das hinter uns gelassen haben. Also im Prinzip haben wir jetzt eine voll elektronische Patientenakte inklusive Medikation mit Zugriff auf Labor und ganz viele Befunde aus der Diagnostik. Also toll, aber ich sehe es auch als Schnittstellenproblem, was ja auch durch die elektronische Patientenakte im Prinzip adressiert ist und gelöst werden soll. Wenn der Patient die Klinik verlässt und andere Player ins Spiel kommen, da hakt es dann doch gewaltig, muss man sagen. Das ist genau dieses Schnittstellenproblem, wo der Patient dann doch wieder seine 20 Vorbriefe irgendwie mitbringt, auf Papier ausgedruckt, die man dann irgendwie durchgucken muss, sortieren muss, vielleicht wieder einscannt. Ne? Und das ist tatsächlich auch irgendwie ein Zeitfresser.
Und ich habe auch das Gefühl, dass man bei der ganzen Digitalisierung im Krankenhaus ein bisschen die Patienten vergisst, weil die ja eigentlich auch gerne, also bei der EPA ist das natürlich so gedacht, ne, dass sie auch Zugriff auf ihre Daten haben, aber also das muss ja auch so sein, dass die mit ihren Daten was anfangen können und die vielleicht auch nutzen können, um an der Gesundung mitzuarbeiten zum Beispiel. Und ja, das Thema Versorgungsketten, also wie ist das, wenn der Patient entlassen worden ist und dann in den ambulanten Bereich rüber wandert, das sehe ich auch immer noch als sehr, sehr problematisch an. Die Leute fallen in so ein Loch, wenn sie entlassen worden sind und häufig fängt der ambulant behandelnde Arzt wieder bei Null an und
Genau, vielleicht nicht bei Null, aber irgendwie zumindest ganz 2-3 Stufen irgendwie wieder drunter. Ne? Und also es gibt natürlich auch, oder ich erlebe es so, dass es bei den Patienten auch eine wachsende Gruppe von sehr digital affinen Menschen gibt, ne? Die sich halt wundern, dass ja bestimmte Aspekte der Digitalisierung bei bestimmten Trägern noch gar nicht implementiert sind. Aber es gibt durchaus auch noch die Gruppe von Menschen. Und das sind dann tatsächlich aus meinem Erleben häufig etwas höher betagte Menschen, die damit einfach auch nichts anfangen können. Ne? Mhm. Die können sich oder wollen sich vielleicht auch nicht mehr darauf einstellen. Mhm. Das heißt, in Zeiten, wo man so als Digital Native irgendwie groß wird, wird das natürlich immer weniger werden. Aber im Moment hat man ja eh so eine Hybridlösung, ne? Wo man beide Patientengruppen sicherlich noch irgendwie adressieren muss.
Und ich habe es dir vorhin schon erzählt, ich nutze in der Praxis gerade teste ich so eine Software, eine KI, die sozusagen das Patientengespräch aufnimmt.
Ja.
Und das sozusagen in die Praxissoftware einpflegt, also untergliedert nach Diagnose, Anamnese, Vormedikation und so. Und das funktioniert erstaunlich gut, finde ich. Und das bedeutet ja auch, dass du daraus dann einen Arztbrief generieren kannst, ja, mit relativ wenig Aufwand. Und weißt du, was für mich sozusagen die größte Hürde war dabei?
Nee.
Ich hatte echt so ein bisschen Manschetten, die Patienten zu fragen. Also ist das okay, das Gespräch aufzuzeichnen? Und ich musste natürlich auch meine Datenschutzerklärung, die Patienten unterschreiben, wenn sie zu mir kommen, ändern diesbezüglich. Und da hatte ich auch irgendwie so ein bisschen Schwierigkeiten mit. Und was denkst du, wie viele Patienten schon Nein gesagt haben, wenn ich gefragt habe, ob ich das Gespräch aufzeichnen darf?
Keiner.
Richtig.
Ja.
Also auch die Älteren, ne? Also das war für die alle kein Problem, lustigerweise.
Das ist gut. Wir hatten ja auch mal so eine Kolumne mit der Alexandra.
Ja.
Die wir auch mal wieder einladen sollten.
Die habe ich angeschrieben, Alexandra Wittmar.
Ja.
Die ist aber heute schon abgereist, die war gestern hier. Ja.
Das ist bedauerlich. Aber die hat ja auch immer wieder ganz coole Hacks, sag ich mal, bei uns platziert.
Ja.
Wie man sich das Leben auch als Arzt für sich selber, für den Patienten auch leichter machen kann. Und sie hatte mal so eine Folge gemacht dazu, dass man das, was man besprochen hat mit dem Patienten, auch ganz unkompliziert mit Einwilligung des Patienten auf dessen Handy so als Sprachnachricht hinterlegt. Ne? Das fand ich total gut. Das habe ich mir auch zu eigen gemacht.
Machst du das auch bei deinem Patienten manchmal?
Ja, manchmal schon. Ich frage die, genau, gerade wenn das dann so kompliziertere Dinge sind irgendwie und soll ich das nochmal so komprimiert raufsprechen, dann sagen nämlich auch viele ja. Und dann quatscht man ihnen so eine Sprachnachricht drauf und gerade wenn die so in Anführungsstrichen Hausaufgaben noch mitbekommen. Ne? Beim nächsten Mal bitte dieses und jenes mitbringen irgendwie. Mhm. Der Brief kommt ja irgendwie nicht an oder wird nicht gelesen. Mhm. Das funktioniert erstaunlich gut.
Naja, und das ist das, was ich meinte vorhin mit dieser niederschwelligen Plattform eigentlich, wo irgendeine Form von Kontakt zwischen Arzt und Patient stattfindet.
Ja.
Ich glaube, viele werden Angst davor haben, dass das jetzt so ein Dauerkontakt wird, dass dauernd irgendwelche Nachrichten reinploppen, Stuhlgang heute schlecht oder so.
Aber du willst ihnen ja keine Nachrichten schicken, sozusagen.
Nee, aber also...
Darf Dr. Gruni Nachrichten senden?
Ja, aber trotzdem ist es, glaube ich, schon, ist das schon hilfreich für viele Menschen, einfach zu wissen, dass sie, wenn sie es bräuchten, ihren Arzt kontaktieren könnten ohne großen Aufwand.
Ja, also erreichbar kann man ja auch auf anderen Wegen sein. Ja. Das geht ja tatsächlich auch irgendwie per Mail oder
das
Telefon ja noch die schlechteste Möglichkeit
total
sozusagen. Ne? Aber genau, da gebe ich dir recht. Ich glaube, das gibt Patientensicherheit, wenn man als welche Institution auch immer, als Praxis, als Klinik, vielleicht auch als Konsilarzt oder was auch immer, irgendwie ein niederschwelliges Angebot schafft, erreichbar zu sein. Aber diese Erreichbarkeit dann dem Patienten auch quasi ja, widerspiegelt, ne? Dass man auf entsprechende Antworten, auf zeitnahe Antworten. Ich glaube auch schon, dass das die Adhärenz, auch die Therapieadhärenz, die Bindung zwischen Arzt und Patienten ja stärkt.
Total. Ich glaube, dass die wenigsten das missbrauchen würden, in Anführungszeichen. Also jeder kennt ja so Patienten, ne, die einfach sehr viel Kontakt suchen.
Ja.
Aber das ist wirklich, das glaube ich.
Das habe ich tatsächlich auch noch nie erlebt. Da würde ich dir recht geben. Da ist tatsächlich sogar mein Eindruck, dass es eher so ist, wenn die Patienten quasi die Erlaubnis haben, sich zu melden, irgendwie, dass das für eine Sicherheitsebene ist, ne? Dass es dann eher abnimmt sogar. Ne? Und genau, also damit habe ich auch gute Erfahrungen gemacht.
Da würde ich vorschlagen, machen wir mal ein kurzes Päuschen, oder?
Ja, gerne.
Hey, schmeiß die alten Aufklärungsflyer und Handouts weg. Ob Shared Decision Making, Patientenaufklärung, Einarbeitung neuer Mitarbeiter oder das Lernen in der medizinischen Ausbildung. Die PraxP, unser cloudbasiertes und voll digitalisiertes Lernkonzept für das Gesundheitswesen. Lass dich unverbindlich beraten. kontakt@klinisch-relevant.de.
Okay, wir starten in die zweite Runde, Didi. Wir sind auf der DMEA 2026 in Berlin und sitzen hier in einer lustigen Podcast-Box. Und wir haben gerade schon mal so ein bisschen gesprochen, was wir so für Eindrücke hatten, wir beiden. Und
wir sitzen im Glashaus.
Im Glashaus und schmeißen nicht mit Steinen.
Ich habe gestern noch einen witzigen Spruch gehört. Wer im Glashaus sitzt, ist nie weg vom Fenster.
Ich muss mir aufschreiben. Und ihr werdet nicht glauben, was mir jetzt gerade passiert ist. Und zwar guckt jetzt gerade hier ein junger Mann, gut aussehender junger Mann, durch die Tür.
Das stimmt.
Und das ist Timothy Göring. Und Timothy und ich, das muss man wissen, haben vor vielen, 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 vielen Jahren haben wir zusammen Musik gemacht. Und jetzt treffen wir uns hier auf dieser Messe und eigentlich hatte Timothy bis vor kurzem eigentlich gar nichts so richtig mit Medizin zu tun.
Mhm.
Und das hat sich auf einmal geändert und auf einmal treffen wir uns hier auf dieser Messe.
Mhm.
Und ich find's mega spannend, weil Timothy ein total talentierter Gitarrist war.
Und ist wahrscheinlich.
Und ist. Und ich gehe davon aus, dass er seinen Job genauso macht, wie er Gitarre spielt. Und Timothy, erzähl doch mal, warum du hier bist und was du aktuell beruflich machst.
Ja, er ist ein sehr, sehr langer Weg, seitdem wir Musik gemacht haben und ich jetzt hier bin. Da hatte ich, glaube ich, noch nicht mal Abitur. Wir haben uns kennengelernt, da war ich noch in der Schule.
Ja.
Und da hatte ich dann echt auch ziemlich zu kämpfen in der Schule und jetzt sitze ich hier in der Glasbox auf der DMEA. Ja, also ich
bin jetzt nicht weg vom Fenster.
Genau. Ja. Ich bin jetzt seit knapp über einem Monat bin ich an der KKB, also Katholisches Klinikum Bochum. Und da bin ich der Geschäftsbereichsleiter für IT und Medizintechnik und Digitalisierung. Und bin tatsächlich zum ersten Mal, das ist für mich auch eine abgefahrene Erfahrung auf der DMEA, zum ersten Mal hier als Leistungserbringer, also als potenzieller Kunde. Das heißt, ich setze mich überall hin und gucke mir erstmal an, was gibt es hier umsonst zu essen. Und sahne alles ab und führe unverbindliche Gespräche.
Oh, aber das ist langweilig.
Aber das ist schon interessant, sich dann so anzugucken, was könnte man eventuell irgendwie einführen oder so im Haus. Und das ist schon echt abgefahren. Aber genau, ich sitze sozusagen also deswegen als Leistungserbringer hier. Aber bin tatsächlich gar nicht so ewig lang im Gesundheitswesen, nämlich die Brücke zwischen unserer Zeit in der Band bis hier. Das ist, ich habe mit Ach und Krach noch Abi hingekriegt. Dann bin ich aber zum Studieren gegangen nach Bochum und habe Geschichte und Anglistik studiert. Und hatte da plötzlich irgendwie sehr großen Spaß dran und habe dann in Geschichte promoviert. Also ich bin tatsächlich promovierter Historiker und habe dann eigentlich den großen Traum gehabt, die Professur anzustreben. Dann gemerkt, ist doch nicht so geil, wie ich dachte, vor allem mit Familie nicht so richtig geil. Und bin dann zu einer Beratungsfirma gewechselt, wo es auch nicht um Gesundheitswesen ging. Aber das war für mich so der Einstieg in die freie Wirtschaft, wo ich gemerkt habe, okay, als Historiker, ich habe eigentlich lange gedacht, wenn ich Historiker bin, kann ich sonst nichts als irgendwie vielleicht beim Museum arbeiten oder Professor werden. Aber dann habe ich in dieser Beratungsfirma, die Guten Botschafter, die gibt es immer noch, bin ich auch sehr herzlich mit verbunden. Da habe ich dann zum ersten Mal geschnallt, wenn man pünktlich ist, ehrlich ist, und sich ein bisschen durchwursteln kann im Leben, dann ist man für jede Firma eigentlich total hilfreich.
Das macht uns Hoffnung.
Das macht sehr Hoffnung.
Zwei von drei Dingen erfüllen wir. Ich sag nicht welche.
Ich habe keine Ahnung von dem, was ich tue, aber ich komme halbwegs pünktlich.
Ja. Ja, also tatsächlich. Also es gibt natürlich immer noch, also es gibt auf der Welt, es gibt Igel und es gibt Füchse und die Igel kennen eine Sache und das können sie echt gut und das sind die Experten und die bewegen sich dann auch manchmal langsam, aber dafür, die Experten braucht man. Aber dann gibt es die Füchse und die können eigentlich nichts wirklich, aber die sind umtriebig und machen alles schnell und so weiter und so fort und man braucht eigentlich beide Tiere. Und ich bin auf jeden Fall der Fuchs, bin ich der Igel.
Was bist du, Dietrich?
Ah, jetzt, du bist ein Igel. Ich bin ein Fuchs. Ich weiß es
nicht. Ja, du hast einen Igel in der Tasche auf jeden Fall. Nee, nein, kein Scherz. Timothy, super Lebensweisheit. Genau, und wie bist du dann jetzt in deinen aktuellen Job reingekommen?
Ja, okay.
Das musst du die Brücke schlagen.
Genau, jetzt bin ich zu lange ausgeholt. Und dann habe ich gemerkt, die Welt ist da ein bisschen doch zu klein. Ich bin eigentlich, wo ich das so ein bisschen gemerkt habe, Historiker ist kein Nachteil, sondern wenn eher vom Vorteil, weil ich neugierig bin und mich in die Themen reindenken kann, bin ich dann zu einer Firma gewechselt, die Kairos GmbH, die in Bochum, ich sag mal so eine Bochum und Berlin, eine kleine Softwarebude. Und da hatte ich dann schon gemerkt, wenn ich mir selbst ein bisschen Geduld mitbringe für mich selbst, dann kann ich mich eigentlich in jedes Thema reindenken. Und so war es dann auch bei der Softwarefirma. Ich hatte überhaupt nichts mit Gesundheitswesen zu tun, gar nichts mit Software. Habe das dann dort kennengelernt bei der Kairos. Das ist eine Firma, die Software hergestellt hat, die wurde dann aufgekauft, aber dazu komme ich gleich. Software hergestellt, die im Grunde Datenharmonisierung macht. Also sozusagen, wir waren überall eigentlich in fast jedem Universitätsklinikum und da geht es immer darum, Daten irgendwie zusammenzutragen aus allen möglichen Geräten. Jedes Gerät hat dann in der Regel seine eigene Datenstruktur, auch semantisch, die sozusagen wie die Daten abgespeichert werden und so weiter. Also die mal alle zusammenzutragen, damit man dann damit Forschung machen kann. Das war so ein bisschen eine große Idee. Die Firma wurde dann aufgekauft von einem großen amerikanischen Konzern, IQVIA. Das heißt, da war ich jetzt die letzten 5 Jahre in so einem großen Konzern. Das ist auch eine Erfahrung. Und habe da auch eine Menge gelernt, bin da auch sehr dankbar für die Zeit und habe dann aber irgendwann für mich so Ende letzten Jahres gemerkt, jetzt die Karawane zieht weiter. Und da war die Stelle ausgeschrieben, ganz, ganz schlicht. Also ich habe da irgendwie über LinkedIn die Stelle bei dem katholischen Klinikum gesehen, habe mich vorher informiert. Das war vorher auch ein Kunde von mir, also ich kannte die so ein bisschen. Und ich muss wirklich sagen, in dem Bewerbungsgespräch, ich bin wahnsinnig begeistert von dem Herrn Professor Hanerfeld, der Geschäftsführer. dass ich gesagt habe, es fühlt sich einfach richtig gut an. Und das will ich jetzt mal machen. Ich will mal Leistungserbringer sein. Ich will mal ganz nah beim Patienten auch sein. Also nicht so nah wie ihr, aber so nah, wie man als Historiker so rankommt. Und so bin ich jetzt da gelandet. Also mal sehen wie die Welt so weiter sich dreht. Aber da bin ich echt super glücklich jetzt im Moment.
Und du bist ja nun ganz offensichtlich irgendwie Quereinsteiger. Ja. Ist das denn häufig eigentlich? Oder wie erlebst du das, dass da viele Leute...
Nee, ich erlebe mich als ziemlich ungewöhnliches Tier in dem Zoo.
Als Exot.
Als absoluter Exot, ja. Genau. Es gibt sehr, sehr wenig, die meinen Werdegang haben oder auch nur so einen ansatzweise, so eine Art Werdegang. Ja. Und ich muss mir selbst auch immer sagen, das ist kein Nachteil. Also in meinem Kopf bin ich immer sofort beim Aber, ich kann aber trotzdem so. Aber eigentlich versuche ich das immer wieder als Vorteil auszuspielen. Und erstaunlich viele Leute kaufen es mir auch ab.
Müssen nur selber glauben.
Genau.
Du hast aber gerade auch noch mal so eine witzige Anekdote erzählt, ne, dass du nach wenigen Tagen in deinem neuen Job noch auf ein tradiertes Kommunikationsmittel gestoßen bist.
Richtig, richtig. Ja, da gab's oder gibt es bei uns jetzt relativ neu eine Dienstanweisung zum Faxen. Und ich wusste schon, Fax wird wahrscheinlich häufig benutzt in fast allen Kliniken, zumindest in Deutschland. Und das war für mich spannend, weil unterschiedliche Dinge. Zum einen sozusagen der Technologiestandard, Fax, dass das wirklich so häufig benutzt wird und dass es dazu eine Dienstanweisung gibt. Aber das andere war, es gibt eine Dienstanweisung, weil man jetzt gesagt hat, es ist ein Datenschutzproblem, wenn ich einen Fax schicke und nicht sicher weiß, wer dieses Ding dann lesen kann. Weil das endet dann auf irgendeinem Endgerät und das könnte eigentlich jeder lesen. Und das ist ein Datenschutzproblem. Also früher hätte man nie im Leben gesagt, Fax ist ein Datenschutzproblem. Aber mittlerweile sagt man, nee, Fax ist wirklich ein Datenschutzproblem. Und deswegen sollte es nicht benutzt werden. Gar nicht wegen der Technologie. Ja, weil das veraltet ist oder weil das keine strukturierten Daten oder überhaupt keine Daten wirklich erzeugt. Ja, aber aus dem Datenschutzproblem heraus hat man diese Dienstanweisung geschrieben.
Aber kannst du mir aus einem anderen Blinkwinkel einfach mal sagen, warum das Fax in der Klinik eigentlich noch existent ist? Also wenn man uns fragt, Ärzte, wir sehen das, wir finden das auch blöd, aber wir Ärzte sind ja auch so, wie, ja, ist da, nutzen wir, ja, hinterfragt man gar nicht so, ne? Warum ist das da noch, weißt du das? Oder was sind die Vorteile eines Faxes? Vielleicht fängt man so an.
Ich glaube, die Vorteile, es gibt zwei Vorteile, nämlich, das hat man schon immer so gemacht und das haben wir noch nie so gemacht.
Ja.
So, das sind die beiden Vorteile. Das sind einfach alte Prozesse. Sind alte Prozesse, die... Im Gesundheitswesen ist vieles reglementiert und vieles ist auch auf schnell und so kurz wie möglich. Mhm. Und wenn man einen Prozess irritiert, dann zieht das andere Prozesse nach sich, die auch nochmal verändert werden müssen. Und da muss man sich wirklich hinsetzen, überlegen und dann alles Mögliche. Einfacher ist es, einen Prozess zu verändern, wenn es wirklich notwendig ist, der aber alle anderen nicht berührt.
Okay.
Und der Prozess, ich faxe das von hier nach da, ist schnell, einfach, simpel. Und deswegen wird es nie umgekippt oder selten sozusagen, also es gibt immer noch diese Prozesse, weil das einfach schnell und einfach...
Also und so. Reiner Pragmatismus
ja,
und wenn denken. Es nicht mehr da wäre, würde und auch Faulheit. Was fehlen.
Und Faulheit, oder? Weil es immer noch schon immer so gemacht wurde.
Also der Faulheit weiß ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass die wenigsten, also ich erlebe die Leute nicht als faul, mit denen ich dazu zu tun habe. Faul ist es nicht, sondern
Gewohnheit.
Es geht eigentlich immer um schnell und... Und sozusagen, ich muss da nicht noch, also es gibt ja kein anderes Feld, wo so viel dokumentiert werden muss. Und das will man eben nicht. Also man will alle möglichen Stellen, wo man dokumentieren muss, abschneiden.
Aber ich erlebe uns Ärzte ja tatsächlich auch so, denen kannst du ja alles sagen. Ne? Denen kannst du ja sagen, mach das jetzt so und so. Die finden es zwar blöd und es regt sich vielleicht auch Widerstand, aber die machen es dann einfach aus dem Pragmatismus raus. Und es wäre ein leichtes, auch... einfach Klinikpersonal sagen, Fax ist jetzt nicht mehr. So, ne? Aber das macht halt irgendwie keiner. Und das ist tatsächlich so das Symbol einer Nicht-Digitalisierung. So, das ist wie dieses Modem-Geräusch, was man früher irgendwie noch hatte. So ist Fax ungefähr.
Tim, Ich wollte dich noch was anderes fragen. Und zwar haben Didi und ich ja gerade schon festgestellt, dass wir hier über diese Messe gelaufen sind. Und das ist einfach ein Riesenunterschied oder ein Riesengraben zwischen der Realität und dem, was hier so ausgestellt wird, gibt. Wie blickst du denn so auf die Entwicklung der Medizin im Hinblick auf Digitalisierung, technische Innovationen und so weiter und so weiter?
Ich glaube, zum Grad zumindest ist die Diskrepanz zwischen dem, was man im Alltag erlebt und das, was man hier sieht, gewollt. Also das ist ja schon vieles, was hier zu sehen ist, ist eigentlich ein Blick in die Zukunft. Also zumindest als Hoffnung. Das heißt, das ist eigentlich ganz eine ganz gute Irritation oder Diskrepanz, die man da so wahrnimmt. Aber es ist ja hier, wenn man hier sehen würde, was in der Realität es wirklich gibt, dann braucht man hier nicht auftauchen. Hier will man ja was sehen, was es eben noch nicht gibt. Aber meine Erfahrung in den letzten Jahren ist, dass hier die technischen Lösungen alle schön sind und alle gut sind und alle wichtig sind. Und die werden auch sicherlich hoffentlich irgendwann auch Realität werden. Aber die technischen Lösungen zur Realität zu machen, die meisten Projekte, die ich begleite, IT-Projekte oder begleitet habe, da ist 20% technische Herausforderungen, sage ich mal. So 80% ist interne Politik, Psychologie, Verhaltensweisen, Change Management. Also viel mehr psychologische Dinge. Und daran scheitern häufig dann diese Lösungen, die man hier so sieht. Also es sieht immer so schön aus, aber wenn man es dann einbettet und sieht, was löst das politisch aus, wenn der plötzlich Macht verliert oder der plötzlich dadurch Macht gewinnt, ja, und dann werden diese Dinge torpediert und dann dadurch kommen sie nicht in die gelebte Realität. Das ist eher das häufige Problem. Ja, also gar nicht so sehr die technischen Lösungen. Das heißt, man sieht das hier, es sieht schön aus, aber das dann in die Realität eingebunden, ist häufig dann die Frage, wie sehen die Machtstrukturen aus in den Bereichen, in denen das eingeführt werden muss.
Würde ich dir recht geben, wenn man jetzt so auf Klinikebene denkt, ne, wenn man jetzt eine Praxis hat, dann ist man natürlich viel flexibler, ja, kleinere Lösungen irgendwie maßgeschneidert für sich selber einzubauen oder eben nicht.
Das stimmt, ne? Genau. Also ich habe hauptsächlich den Blick auf Klinik und nicht niedergelassen.
Und ich glaube tatsächlich, dass Praxen da auch ja sich nicht nur leichter tun, sondern auch weiter sind. Ne? Also das hatten wir auch schon angerissen, Schnittstelle Klinikpraxis ist irgendwie auch ein Problem. Ne? Mhm. Auch so ein richtiger Graben, wo Daten nicht weitergegeben werden oder nicht werden können. Mhm. Ne? Mhm. Ja, spannend.
Ich habe noch eine Frage, Timothy, zu deinem Job selber. Ich glaube, gerade als du hier so reingekommen bist, hast du so ein bisschen erklärt, was du eigentlich im Alltag so machst oder was so deine Aufgabe eigentlich ist. Und du hast kurz gesagt, es gibt eigentlich zwei Bereiche, nämlich die Medizintechnik und die IT. Und dein Job ist es so ein bisschen zu vermitteln zwischen diesen beiden Gruppierungen. Habe ich das richtig verstanden?
Vermitteln nicht, glaube ich. Ich glaube, die sind sehr gut schon vermittelt oder die sind gut in der Zusammenarbeit und in der Kommunikation. Aber die Medizinprodukte in den letzten 10 Jahren haben sich so dermaßen digitalisiert, dass man die Bereiche eigentlich gar nicht mehr wirklich trennen kann. Ja, das heißt also, die organisatorische Trennung spiegelt eigentlich gar nicht mehr die reelle Entwicklung der Produkte wider. So, dass man sozusagen das jetzt eigentlich organisatorisch in vielen Kliniken, und jetzt das Katholische Klinikum Bochum ist jetzt ein Beispiel davon, organisatorisch das wieder zusammenführen möchte, was es in der Realität sowieso schon längst zusammengeführt wurde, nämlich digitale Elemente in einem Medizinprodukt. Es gibt ja heute kaum ein Medizinprodukt, was nicht irgendwie per WLAN meldet, ich bin ein Medizinprodukt und ich habe diese und jene Parameter aufgenommen oder was weiß ich. Ja. Also eigentlich also sehr, sehr wertvolle Daten für den klinischen Kontext, aber auch für den Forschungskontext. So, und das ist sozusagen meine Rolle, alles aus einem Guss zu denken, also aus einer strategischen Ausrichtung heraus, anstatt dass zwei Gruppen sich über ähnliche Dinge, aber aus unterschiedlichen Perspektiven Gedanken machen. So, das ist sozusagen die Zusammenführung, das ist eher eine Art strategische Zusammenführung als jetzt eine diplomatische Vermittlungszusammenführung.
Ja, das macht Sinn. Ja, finde ich total spannend. Ich wünschte, wir könnten uns jetzt noch über Musik unterhalten. Und du hast ja gerade gesagt, dass du eigentlich auch gerne wieder in der Band spielen würdest.
Mhm. Aber wie sieht's aus, Kai? Du doch auch. Du
bist ja, doch auch. Ich bin aber grottenschlecht geworden.
Ach, also das kann wirklich, ich mir nicht vorstellen.
Doch.
Was spielst du denn, Kai?
Ich spiele
was, jetzt echt?
Triangel.
Ich weiß es, aber alle wissen es ja gar nicht.
Ich spiele Klavier.
Ja, hauptsächlich Klavier. Du spielst wahrscheinlich viele andere Instrumente.
Genau. Nee, ich spiele eigentlich nur Klavier und ich hau ein bisschen auf dem Schlagzeug von meinem Sohn herum.
Das macht mir
auch sehr viel Spaß.
Glaube ich.
Aber lange Rede, kurzer Sinn, Tim, schön, dich wiederzusehen. Und ich finde es toll, was du für einen Weg hinter dir hast, beruflich. Und wenn ich jetzt der Chef wäre, der dich eingestellt hat, also ja, ich hätte dich auf jeden Fall auch eingestellt.
Ich würde auch sofort zu dir wechseln, wenn du eine große Klinik aufmachst.
Danke, dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir noch ganz viel Spaß hier in Berlin.
Ja, vielen Dank. Hat mich auch sehr gefreut.
Cool. Wir gehen in die dritte Runde, Didi.
Auf der Demea.
Demea 2026 in Berlin. Und gerade hatten wir ja schon so einen Überraschungsgast, den Timothy. Und jetzt ist es eigentlich auch jemand, der ein Überraschungsgast ist und die schon mehrfach bei uns im Podcast war und die ich auch schon so lange verfolge, muss man sagen, so von außen, von der Ärztin über die Unternehmerin, die richtig coole Kartenspiele entwickelt hat. Ja, also keine Diagnose durch Jacke und Hose. Asystole, ne,
Hemd und Hose.
Jacke und Hose geht auch. Lange Rede, kurzer Sinn, Johanna Ludwig. Johanna, schön, dass du da bist. Du hast einen sehr interessanten Karriereweg hingelegt und arbeitest jetzt bei der Gematik, sagt man bei der Gematik?
Hm.
Ja. Hast du kurz Lust zu erzählen, was du da machst und was die Gematik ist?
Unbedingt. Ich freue mich total, dass ich wieder hier sein darf. Also ich würde ja behaupten, ich hätte dich verfolgt, aber wir können das können wir gerne nochmal drüber diskutieren.
Vielleicht habt ihr ihn nie aus den Augen verloren. Deshalb.
So kann man es sagen.
Ja, das auf jeden Fall. Was macht die Gematik? Die Gematik ist eine GmbH, die zu 51% dem Bundesministerium für Gesundheit gehört. Zu unterschiedlichen Teilen, dem Spitzenverband der Krankenkassen, der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, der Deutschen Krankenhausgesellschaft, der privaten Kranken. Also es praktisch allen übergeordneten Verbänden, so ein bisschen den Leistungserbringerverbänden auch noch. Und hat zum Auftrag, die Digitalisierung im Gesundheitswesen auf Bundesebene zu regeln. Das heißt, die legen fest, wie sollte dieses E-Rezept aussehen, die EAU, ganz im Moment in aller Munde die EPA. Wichtig ist, sie legen fest, wie das aussehen soll, weil die Industrie das dann jeweils umsetzt. Also die EPA, die wir heute irgendwie, die du in deinem Krankenhausverwaltungssystem öffnest oder in deinem Praxisverwaltungssystem, da ist so ein bisschen wie, wenn mein Chef mir sagt, so und so solltest du das operieren und ich bin dann diejenige, die es hinterher durchführt. Das ist so ein bisschen das Prinzip. Gleichzeitig bin ich aber einen Tag in der Woche noch Oberärztin in der Klinik, weil ich glaube, die Aufgabe, die ich jetzt habe mit meinem Team, ist, die Arbeit der Gematik noch versorgungsorientierter zu gestalten. Das heißt, dass wir noch mehr reingucken, wie sieht es denn wirklich aus in der Klinik, in der Praxis, im Pflegeheim. Wie können wir damit wirklich einen Mehrwert stiften? Noch mehr, als es vielleicht jetzt schon der Fall ist. Und dafür ist es, glaube ich, essentiell, dass ich ein Standbein in beiden Bereichen habe.
Genau, also das heißt, du bist immer noch ärztlich tätig und du bist jemand, den ich als Unfallchirurgin mit ganzem Herzen abgespeichert habe. Also das hast du nicht ganz abgelegt. Und das macht es für dich natürlich auch einfacher zu verstehen, wo die Probleme im Alltag sind. Wo sind denn die Probleme im Moment im Alltag mit der Telematik-Infrastruktur?
Herausforderung.
Problem also ist ein blödes Wort, ja, ich weiß.
Ein Punkt, und ich glaube, das ist auch allen bewusst, ist, dass die Telematik-Infrastruktur noch stabiler werden muss. Da arbeiten wir auch dran. Da geht es dann aber auch wieder darum, die Gematik, also macht er ja, kontrolliert das, aber wenn da was nicht läuft, ne, dann ist das natürlich immer die Frage, auch bei welchem woran liegt es denn jetzt wirklich in dieser Kette, die ich vorhin beschrieben habe? Das ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Und das andere ist das, wofür ich ja schon irgendwie die ganze Zeit mich einsetze, Digitalisierung wirklich so zu gestalten, dass wir sagen, hey, es gibt keinen, das ist nicht extra Arbeit, sondern es erleichtert uns eigentlich Arbeit. Das sollte uns Bürokratie reduzieren. Ich sage immer, wenn ein Arzt oder eine Ärztin am Computer sitzt, sitzt sie am falschen Arbeitsplatz. Die Aufgabe ist, Patienten untersuchen, ein Stethoskop in der Hand halten. In meinem Fall ein Knie untersuchen, zu operieren oder ein Patienten-Patientin-Gespräch zu führen. Und das führe ich viel besser, wenn ich dich dabei angucke, als wenn ich, was ich selber schon häufig gemacht habe, ich höre Ihnen zu, ich schreibe mir währenddessen schon mal. Ne? Dies ist der Klassiker. Und Digitalisierung sollte uns vom Computer wegholen, um wieder mehr Menschlichkeit zuzulassen, uns nicht zum Computer hinzubringen. Und ich glaube, dazu braucht es einfach ganz viel Verständnis, ne? Weil die Menschen, die eine Technologie entwickeln, für die ist der Arbeitsplatz ein Computer. Und da denen zu zeigen, guck mal, so sieht der Arbeitsablauf aus, wie können wir das denn so einbringen, dass es nicht mehr Arbeit wird, sondern jeder dann sagt, hey, voll cool. Wie wäre das, wenn wir jetzt auf einmal, wenn ich über, sage ich, arbeite für die Gematik, wir machen Digitalisierung im Gesundheitswesen, alle sagen, hey, mega. Und nicht.
Was ist denn die Reaktion jetzt, wenn du das sagst? Ist das, hey, mega, oder ist das so, vielleicht kann ich mir gar nichts darunter vorstellen?
Viele können sich gar nichts darunter vorstellen. Das ist ja auch eine große Herausforderung irgendwie. Was ist die Gematik, was ist die EPA, was machen die da? Und dann gibt es zwei unterschiedliche Meinungen. Es gibt Menschen, die der Meinung sind, das ist auch eine Aufgabe von den Leistungserbringern, da müssen die sich mit beschäftigen. Mhm. Ich bin der Meinung, wir müssen Digitalisierung so gestalten, dass sie, ich sage mal gerne, der Hausarzt in Franken es auch nutzen kann, weil für den ist ein Mittel zum Zweck. Ne? Der möchte Patienten, Patientin behandeln. Der möchte sich jetzt nicht weiterbilden, wie ich jetzt einen Prozess am besten aufstelle, welches TI-Tool ich am besten nutze. Der möchte sich damit beschäftigen, was sind die neueste Leitlinie zum Harnwegsinfekt und wie behandle ich meinen Patienten am besten? Gibt es ein neues Blutdruckmedikament? Das interessiert ihn nicht. Also so ein bisschen wie der Bäcker möchte sich auch nicht damit informieren, irgendwie, was die neueste Technologie im Ofen ist, sondern er möchte halt gute Brötchen backen.
Und ist dein Standpunkt oder deine Haltung, wenn ich es richtig verstanden habe, dass du dann, wenn es eh kommt, es lieber selber mitgestaltest, als dass es nur vor den Leistungserbringern uns vorgesetzt wird?
Naja, also Leistungserbringer sind in dem Fall.
Also in dem Fall, ja, ich meine jetzt Kostenträgern wäre das richtige Wort gewesen.
Ich glaube, es ist einfach total wichtig, dass wir das zusammen machen. Ne, also wie alles in der Medizin, das sage ich als Chirurgin, ich kann nicht operieren, wenn ich keine gute OP-Pflege habe, wenn ich keine Anästhesiepflege habe, wenn ich keinen Anästhesisten habe. Ne, dann kann ich nicht operieren, dann kann ich noch so eine tolle Chirurgin sein, das funktioniert einfach nicht. Und Digitalisierung ist genauso. Wir müssen das gemeinsam gestalten, das muss eine Co-Creation sein, das muss ein gemeinsames Gespräch sein, damit es hinterher auch wirklich gut wird.
Wie bist du denn da so reingerutscht?
Das wollte ich auch gerade fragen. Ne? Ich wollte Johanna gerne fragen, war das Zufall? Also hast du irgendwie die Stellenausschreibung gesehen und gesagt, boah, das probiere ich mal? Oder war das wirklich so gezielt, dass du das dir dass du danach gesucht hast?
Nee, die Gematik hat mich gefunden.
Coole Antwort.
Ja.
Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich habe mich ja lange für Digitalisierung eingesetzt und war erst so, nee, aber ich möchte euch auf jeden Fall mal sagen, was ihr eigentlich alles denken solltet, was ihr tun solltet. Es war auch ein interessantes erstes Gespräch. Und dann muss man sich ja genau die Frage stellen, wenn man was sieht, wo man sagt, hey, da hat man einen großen Hebel oder da können wir wirklich eine Veränderung schaffen und die kann gut werden, möchte ich an der Seitenlinie stehen und brüllen, renn mal schneller oder möchte ich mich auf den Spielplatz stellen und sagen, okay, ich setze mich dafür ein, dass es gut wird. Und guck mal, wie viel ich selber dazu beitragen kann.
Unsere Zeit hier in der Box läuft ab. Wir müssen raus. Da scharren schon welche mit den Hufen. Aber ich habe noch eine letzte Frage an dich, Johanna. Das Thema Weiterbildung und Qualifikation von Ärztinnen und Ärzten, das war immer was, was ich mit dir auch verbunden habe. Ne? Musstest du das jetzt fallen lassen?
Nein, im Gegenteil. Ich habe das große Glück, dass ich einen Tag Oberärztin sein darf in der Unfallchirurgie, in einem wirklich tollen Team, unter einem Chef und einer Chefin, denen Weiterbildung total wichtig ist. Und dadurch, dass ich einen Tag in der Woche da bin, ist das Klinik-Ich viel entspannter als das Klinikgericht, das damals noch 7 Tage die Woche gearbeitet hat. Und ich kann der Weiterbildung irgendwie noch einen größeren Stellenwert geben an dem Tag, wo ich da bin. Weil ich entspannter bin und weil ich dafür wirklich dann auch Zeit und ich nenne es mal Nerven habe. Und ich glaube, das ist was, was ganz häufig fehlt. Und einen Tag die Woche darf ich genau das machen. Mit genau der Ambition und der Freude daran.
Richtig cool. Danke, dass du uns besucht hast in dieser lustigen Box.
Schönes Schlusswort, ein positives Schlusswort.
Genau, das ist eine wirklich positive Stimmung, mit dem dieses Podcast-Interview aufhört. Danke, Johanna, und viel Erfolg für deine weitere Arbeit.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Immer schön. Ja.
Die jetzt am Schluss möchte ich dir gerne auch nochmal sagen, es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir.
Das war witzig hier, ne?
Das war witzig. Ja. Und
wir kommen wieder.
Ja, wir kommen wieder.
Wir hoffe, wir werden nächstes selber Jahr eingeladen.
Ich hoffe, genau, du hast gerade schon gesagt, wir kommen nächstes Jahr auch.
Das war keine Drohung.
Das war ein Fakt. Alles klar.
Jo.
Tschüsschen.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.